Hallo, ich bin Yara Moltern. Ich bin Partnerin bei der Unternehmensberatung eTrap. Wir sind spezialisiert auf Digitalisierung, Transformation und alles rund um das Thema AI. Und damit freue ich mich ganz besonders über die Einladung hier heute, um zu teilen, was mir so täglich begegnet und was meiner Meinung nach auf die E-Commerce-Agenda von jedem Unternehmen im Jahr 2026 und darüber hinaus gehört.
OMT.
95% aller Custom-AI- oder KI-Projekte scheitern. Also in dem Sinne wirklich gar keinen Mehrwert für die Organisation haben. Das ist nicht nur so gefühlt so, sondern ich beobachte das auch mit vielen Unternehmen, in denen wir arbeiten. Was wiederum auch viel mit diesen, ich sag mal, kulturellen, softeren Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, zu tun hat, dass Mitarbeiter, die Belegschaft davor Angst haben, entlassen zu werden, dass es so ein Stück weit in so einen Boykott-Modus kommt oder ähnliches.
Der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Yara, schön, dass du da bist. Yara, wir haben beim Summit im März relativ viel, klar, auch über E-Commerce gesprochen, war ja eine ganze Bühne, auf der du auch gestanden hast zu dem Thema. Und du hast ein Thema gehabt, was jetzt du hast über alles gesprochen, was jetzt deiner Meinung nach auf die E-Commerce-Agenda gehört. Das Fremde im E-Commerce, ich bin ja eher Online-Marketer und habe eine Berührung mit dem E-Commerce. Damals, Corona-Zeiten, ging es so richtig bergauf. Jetzt ist so gefühlt, und viele sprechen davon, das Ende des E-Commerce-Goldrausch. Was hat sich aus deiner Sicht seitdem grundlegend verändert?
Ja, Mario, also ich stimme dir erstmal komplett zu. Ich glaube, wenn ich so auf einen Punkt runterbrechen würde, wäre es das ganze Thema, dass es nicht mehr reicht, mit dem Markt zu wachsen. Du hast es ja eben auch schon selber gesagt. In Corona quasi war der absolute Boom. Alle konnten und wollten nur noch online kaufen und so weiter. Also man ist so ein bisschen mit dem Fluss geschwommen und musste jetzt, ich sag mal auch die Jahre davor, nicht so viel tun, um weiter zu wachsen. In der Zeit waren die Customer Acquisition Cost auch noch deutlich humaner, als sie heute sind. Also ich wünsche mir manchmal, dass die Kack da liegen würden zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gedacht habe, oh, jetzt sind sie aber teuer. Also wir sehen einfach eine ganz, ganz starke Verteuerung der Customer Acquisition Cost. Das ist ein Aspekt, der da ein Stück weit mit reinspielt. Und deshalb ist natürlich so ein Stück weit Katerstimmung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es liegt natürlich auch vor allem an dem Makro. Du hattest eben Corona schon angesprochen, das war natürlich so der Boost. Aber seither ist ja auch super viel passiert. Wir haben Inflation, wir haben Wirtschaftskrise, es gibt wieder Krieg in Europa, die Umwelt spielt verrückt und, und. Also das ist jetzt auch nicht das einladendste Konsumklima aus B2C-Sicht gesprochen. Nicht nur das, sondern auch so, sage ich mal, allgemeine Entwicklungen haben schon ein Stück weit dazu geführt, dass Konsumenten viel, viel stärker immer jetzt so, ich sag dazu immer, Value-Seeker geworden sind. Also es wird immer ein richtig, richtig guter Preis gesucht, was ein Stück weit auch dann wiederum erklärt, warum wir so einen großen Erfolg bei chinesischen Plattformen sehen. Sprich, nicht nur der Teich wird kleiner, sondern auch die Anzahl der Angler am Teich hat sich erhöht. Und hinzu kommen dann noch so Aspekte, ich hatte ja eben schon kurz Kack erwähnt, dass jetzt durch die neue KI-Funktion zum Beispiel bei Google in der Suche auch die SEO-Rankings alle massiv nach unten rutschen. Also sprich, ich habe sehr, sehr große Verschiebungen auch in Richtung Paid Media, was so meine Akquisition angeht. Das wäre jetzt mal so mein erster Aufschlag zum Thema, warum der Goldrausch vorbei ist.
Ja, also zwischendurch habe ich kurz dran gedacht, das, was du gesagt hast, ich hätte gerne die Preise zurück, als ich damals sagte, jetzt sind sie ganz schön teuer. Es erinnert mich irgendwie an die Benzinpreise, als ich nach der Ukraine-Krise für 1,70 Euro tanken musste und gedacht habe, boah, und jetzt, naja. Aber das ist die allgemeine Entwicklung, glaube ich. Spannend. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn nach Ukraine, jetzt Iran, Straße von Hormuz, auch noch in Taiwan irgendwas passiert. Weil dann ist, glaube ich, E-Commerce geht komplett den Bach runter, weil ich höre immer mal wieder, nochmal als Entfernter, ja, als ein bisschen Laie. Taiwan ist noch E-Commerce relevanter als alles andere. Dementsprechend, keine Ahnung, ob das stimmt, aber wollen wir es nicht herbeischreien. Ich befürchte nur, dass wir irgendwas in mir drin sagt mir, dass wir immer noch nicht am Peak sind. Wie siehst du das?
Also ja, generell glaube ich auch, dass es im Zweifel schlimmer werden wird aus E-Commerce-Sicht. Also ich glaube, wir müssen einfach viel mehr dafür tun, um erfolgreich zu sein. Und das, was du eben beschrieben hast, also ich glaube, das würde ein generelles Problem werden, wenn es weiterhin zu, ich sag mal, geopolitischen Krisen kommt, weil es sich einfach auch wieder auf Lieferketten, auf Konsumklima und so weiter auswirkt. Nichtsdestotrotz sehen wir auch andere Entwicklungen, die damit reinspielen, warum ich auch die These unterschreiben würde, dass wir noch nicht am Peak sind. Wir sehen, dass sich Traffic oder Suchvolumen, sag ich mal, dieser Prozess stärker Richtung LLMs verlagert. Das bedeutet, die Karten werden neu gemischt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich hoch, dass dadurch, ich sag mal, ein neuer Gatekeeper in Form der LLMs, sei das jetzt ein Gemini, ChatGPT, Claude, wie auch immer, sich zwischen uns und die Kundenbeziehung schieben könnte. Und um damit zu spielen, muss ich auch jetzt schon wiederum meine Hausaufgaben machen. Also ich glaube, dieses ganze Thema, es wird nicht einfacher werden, setzt sich dadurch fort, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung einfach so schnell sind. Entsprechend, wenn ich meine Base jetzt noch nicht in Shape habe, um das mal ganz englisch zu sagen, wird es für mich immer schwieriger sein, weil ich ja jetzt immer ein bisschen höher springen muss.
Wenn du dir den Markt jetzt mal anschaust, was unterscheidet E-Commerce-Unternehmen, die sich gut an die neue Realität angepasst haben, von denen, die noch im alten Wachstumsmodus feststecken?
Also was unterscheidet, ich hatte das eben schon mal so ein bisschen gesagt, man muss die Basis ein Stück weit im Griff haben. Also zum einen, wenn wir da über Grundlagen sprechen, heißt das für mich immer ganz, ganz viel Maschinenraum. Also jetzt gar nicht so total hochgestochene Themen, sondern das fängt bei den Daten, sage ich mal, an. Also um das, was ich eben beschrieben habe, den Shift von SEO zu Geo mitzumachen, ich brauche semantisch reiche Daten, ich muss im Zweifel auch meine Produkt-Detail-Page anpassen und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Hausaufgaben zu tun, sowohl was die Daten angeht, als auch, ich sag mal, aus technologischer Brille gesprochen, so Konfigurationselemente und ähnliches. Ich muss aber auch gleichzeitig mich um bestimmte Automatisierungen kümmern. Also ich sag mal, alles, was Zeitfresser sind, also Effizienz frisst auch meine Marge. Deswegen, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit der größte Unterschied, was Unternehmen, die erfolgreich sind, anders machen von denen, die weniger erfolgreich sind. Die nutzen im Zweifel schon verschiedene Tools, zum Beispiel für die Bestandsplanung. Da ist der Kundenservice durch einen AI-Bot unterstützt. Oder wir haben, um die Retourenquote zu reduzieren, AR im Einsatz für Virtual Try-ons und so weiter und so fort. Also es geht ganz, ganz viel wirklich um so Grundlagen schaffen, damit meine Marge mir nicht komplett wegschmilzt. Und natürlich geht es auch ganz, ganz klar um Kundenentwicklung, also Beziehungspflege, sage ich mal, sei das über strukturiertes Customer Relationship Management, über Communities oder einfach, ich sag mal, fortlaufend mit den eigenen Kunden über Social Media oder andere Kanäle in Kontakt zu bleiben. Dadurch werden sich Unternehmen ein Stück weit in die Lage versetzen können, auch nachhaltig weiterhin wachsen zu können.
Hm. Du sprichst ja im Prinzip jetzt so ein bisschen das Thema Effizienz auch an. Also wenn ich jetzt so sage, wir müssen gewisse Dinge schlanker machen, wir müssen uns effizienter aufstellen, vielleicht mit weniger Kosten aufstellen. Du hast jetzt eben was von einem Bot erzählt. Welche Bereiche müssen Unternehmen aktuell besonders kritisch hinterfragen, deiner Meinung nach? Also gerade im Thema Effizienz.
Am kritischen Hinterfragen würde ich wirklich, ich sag mal so, den Tech-Stack, also alles, was technologisch bei mir unter der Haube passiert. Also da wäre meine größte Empfehlung immer sagen, keine Angst davor, das anzugehen, weil besser wird es nicht werden. Also es ist besser, jetzt anzufangen und das aufzubrechen, Dinge neu zu machen. Und das sollte wirklich so die Number One Priority sein für alle Unternehmen, weil ich eben schon sagte, das Tempo einfach massiv zunehmen wird und ganz, ganz viele Dinge einfach vom Kunden in Zukunft vorausgesetzt werden. Sei das Personalisierungselemente, seien das Omnichannel-Elemente, sei das Social-Commerce-Elemente und so weiter und so fort. Das sind einfach die neuen Must-Haves. Und wenn ich einen Tech-Stack habe, der mir das nicht ermöglicht oder auch Dinge zu verproben oder mich schneller an diese Trends und Entwicklungen anzupassen, dann werde ich einfach immer hin und hinterherlaufen. Deswegen sind so ein Stück weit im Hinblick auf radikale Effizienz, würde ich sagen, ist es so dieser Zweiklang aus Daten und aus Tech, weil ich hier, sag ich mal, über Daten einfach die Möglichkeit habe, Annahmen abzuleiten, zu sagen, hier glaube ich, da kann ich die Retention steigern und so weiter und so fort. Und dann Tech, um das umzusetzen. Also wirklich in so einen ständigen Modus des Experimentierens kommen. Weil ich glaube, was auch klar ist, ist, es gibt so viele mögliche Wetten, so viele Trends, so viele Entwicklungen, dass man ein Stück weit auch priorisieren muss, weil jedes Unternehmen arbeitet mit knappen Ressourcen im Sinne von monetärer Natur, Human Resources und so weiter und so fort. Sprich, ich muss auch in die Lage versetzt werden, iterativ wirklich zu gucken, das ist meine Hypothese, funktioniert es? Nein, also versuche ich es nochmal neu oder ich shifte und so weiter und so fort. Also es gibt nicht mehr so diese eine richtige Strategie. Und deswegen glaube ich, radikale Effizienz funktioniert nur, wenn man eben entsprechend Daten hat, mit denen man Hypothesen bilden kann und gleichzeitig aber auch die technologischen Möglichkeiten, das umzusetzen.
Und das zieht ja im Prinzip auf alle Bereiche ab. Also Marketing, Organisation, Prozesse und so weiter. Im Endeffekt hat ja alles irgendwie mit Technologie und Effizienz zu tun. Und du sagst jetzt, die Technologie ist das A und O. Wenn man das hinterfragt, gehe ich total mit. Nicht nur im Bereich E-Commerce, ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, wenn wir über Effizienz nachdenken, dass Effizienz häufig auch langfristig falsch interpretiert oder anders, dass ich etwas interpretiere, was aber langfristig eigentlich mich nicht weiterbringt, sondern eher mir wieder Wert zerstört. Wie kann ein Unternehmen erkennen, ob es wirklich effizienter wird? Oder nur Kosten kürzt, die dann langfristig einen Wert zerstören. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, also so alles, was sind eigentlich so Effizienzkiller oder wie kann ich mich selber hinterfragen? Also was ich immer so ein Stück weit empfehlen würde, ist so eine Art Master-KPI zu haben. Wie sieht für uns eigentlich Erfolg aus? Ist das Wachstum, Umsatzwachstum? Ist das Marge, wollen wir eine Margensteigerung? Oder sagen wir, hey, eigentlich müssen wir nur die Kosten senken. Also sich da wirklich ganz klar zu fokussieren und somit auch so ein bisschen Zielkonflikte auszuräumen, weil das, was ich viel beobachte, ist, dass man so ein Stück weit alles gleichzeitig möchte und dann eigentlich sich auch ein Stück weit so gegenseitig im Weg steht. Und gleichzeitig damit zusammenhängt, sehe ich häufig, dass so ein Puzzlestück irgendwo so viel zwischen Ursache und Wirkung. Also auch da komme ich wieder drauf zurück. Wenn ich nicht die Daten habe, um zu gucken, hat ein Test funktioniert. Ich kenne den Status quo, den Zielstatus und kann dann auch messen, wie hat sich etwas entwickelt und kann das dann im Zweifel auch genau auf diesen Test zurückführen. Dann komme ich wirklich in dieses, ich sag mal so, iterative Arbeiten, wie du das auch beschrieben hast, und kille im Zweifel nicht nur den Wert, weil ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt alles mit AI. Und was ich aber trotzdem in dem Zusammenhang so als Erfolgsrezept immer wieder beobachte oder einen Aspekt, der aus meiner Sicht oft zu kurz kommt, ist so, ich würde mal sagen, so diese kulturell-organisationale Komponente. Also das ist zum einen Ownership und Accountability, weil ich kann die besten Daten haben, ich kann die beste technologische Grundlage haben, ohne dass meine Leute ihre Ideen verproben können und auch mal einen Fehler machen können, ohne dass sie gleich Angst davor haben, entlassen zu werden oder auch gerade da im Kontext von AI, wenn ich jetzt besonders viel Effizienzen mit AI heble, schaffe ich mich dann eigentlich nicht selber ab und so weiter und so fort. Also um diese ganzen Boykottmechanismen ein Stück weit auch auszuklammern, braucht aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz starke unternehmenskulturelle und auch eine Führungskomponente, die in diesem ganzen Thema Effizienz, Killer vermeiden mit reinspielen.
Du hast jetzt das Thema AI, KI, Nancy Lülz angesprochen, auch den Tech-Stack. Ich würde gerne das Thema Technologie, KI, gerade im Sinne E-Commerce nochmal ein bisschen näher mit dir beleuchten. Ja, ich glaube, es ist allgegenwärtig. Viele Unternehmen investieren aktuell viel in KI-Projekte. Mir kommt es aber sehr häufig, kann ein falscher Blick auf die Sache sein, aber mir kommt es sehr häufig vor, dass KI-Projekte entweder abgebrochen werden, weil sie nicht besonders messbar sind, weil sie zu teuer werden, weil sie es vielleicht auch nicht richtig verstehen oder nicht richtig angepackt haben. Es gibt aber im Umkehrschluss auch KI-Projekte, die jetzt mittlerweile ja schon gängig sind im E-Commerce, von denen man vielleicht auch sagen kann, die bringen einen echten Mehrwert. Was würdest du empfehlen, was man sich, wenn man sich neu damit beschäftigt, zuerst angucken sollte mit dem Thema KI, um vielleicht effizienter zu werden im Thema E-Commerce? Oder was glaubst du, ist vielleicht eher Ablenkung oder am Ende ineffizient und sollte man sich nicht oder vielleicht als letztes anschauen oder wie auch immer? Hast du da schon Erfahrung?
Ja, ich würde gerne erstmal mit einem Zoom nach draußen starten, weil du ja gesagt hast, es fühlt sich für dich so an. Es gibt tatsächlich eine Studie vom MIT, die das auch ganz gut quantifiziert, was du gerade gesagt hast. Die ist, glaube ich, so aus dem Januar, also relativ neu aus diesem Jahr. Und die sagt zum Beispiel, dass 95% aller Custom AI oder KI-Projekte scheitern. Also in dem Sinne wirklich gar keinen Mehrwert für die Organisation haben. Das ist nicht nur so gefühlt so, sondern ich beobachte das auch mit vielen Unternehmen, in denen wir arbeiten. Was wiederum auch viel mit diesen, ich sag mal, kulturellen, softeren Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, zu tun hat, dass Mitarbeiter, die Belegschaft davor Angst haben, entlassen zu werden, dass es so ein Stück weit in so einen Boykottmodus kommt oder ähnliches. Und das, was ich immer empfehlen würde, das kommt so ein Stück weit auch zurück zu dem, was ich eben schon gesagt habe, ist wirklich so eine Art Master-KPI festlegen. Was wollen wir mit KI erreichen? Was ist unser Ziel? Wie sieht erfolgreiche KI-Nutzung für uns aus? Und so ein Stück weit sich dadurch auch, ja, fast wie so Benimmregeln mit AI oder im Umgang damit selber zu setzen. Weil ganz plump gesagt, du hast jetzt eben gesagt, wo macht das Sinn, wo macht es keinen Sinn, KI einzunutzen? Pauschal kann man sagen, es gibt eigentlich für alles irgendwie eine Lösung oder du baust dir über Agenten selber eine Lösung. Also die technologische Umsetzbarkeit ist in der Regel nicht das Nadelöhr, sondern wirklich eher so das, wie machen wir das, wie nehmen wir die Leute mit. Und das, was ich immer empfehlen würde, ist, wie gesagt, sich erstmal zu überlegen, wie sieht für uns eigentlich Erfolg aus? Was wollen wir optimieren? Wollen wir mehr Umsatz? Wollen wir mehr Kosten einsparen und so weiter und so fort? Und dann aber sich wirklich auch ein Stück weit die Karten zu legen, wo stehen wir in der Datengrundlage? Also generell so, sag ich mal, die Faustregel Shit in, Shit out. Wenn ich keine guten Daten habe, wird mir eine KI auch nichts Gutes empfehlen können auf Grundlage dieser Daten. Und das, was ich auch schon sagte, die Menschen entsprechend mitzunehmen, Leuchtturmprojekte zu bauen, um aufzuzeigen, hey, wir eliminieren hier Aufgaben administrativer Natur, die euch eigentlich davon abhalten, euren Job bestmöglich zu machen. Und auch wenn es so ein bisschen, wie sagt man so, ausgelatscht ist, ich würde schon auch immer hart priorisieren, was nützt den Kunden oder was nützt eigentlich nur uns. Und das ist auch in Ordnung, aber man darf das dann nicht entsprechend so verkaufen, so nach dem Motto, hier volle Kundenorientierung. Wenn es ein Effizienzthema ist, sollte das auch so entsprechend behandelt werden. Und da plädiere ich einfach immer so auf volle Transparenz, das entsprechend dann auch zu priorisieren und zu sagen, wir starten jetzt erstmal mit was intern, weil wir trauen uns vielleicht auch noch nicht mit unserem, ich sag mal, Daten-Setup eine KI auf den Kunden loszulassen oder. Kann es ganz viele Gründe geben.
Danke für diese coole Antwort, weil du hast mir direkt die nächsten zwei Fragen erspart. Weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber wir können direkt zum nächsten Thema übergehen. Und du hast in deinem Titel, also dein Vortrag bei uns beim Summit, der hieß vom Titel her von radikaler Effizienz bis Human Touch, was jetzt auf die E-Commerce-Agenda gehört. Und dieser Human Touch, auf den würde ich jetzt gerne mal ein bisschen eingehen, wenn das für dich okay ist. Alles spricht von KI, alles spricht von Technologie. Wir haben eben auch schon lange drüber geredet. Irgendwie kam bei dir im Vortrag so rüber, ich habe mal reingeschaut, habe mir nicht den ganzen Vortrag angeguckt, das habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe mal ein bisschen reingeschaut, auch mit Hinblick jetzt auf diesen Podcast. Es kam so rüber, dass in der E-Commerce-Welt, die sich ja gerade immer stärker automatisiert, aber auch irgendwie diese persönliche Komponente auch wichtiger wird. Das klingt ein bisschen paradox im ersten Moment, weil man ja alles immer mehr auf Technologie setzt. Warum wird denn jetzt eine persönliche Komponente immer wichtiger? Gib mir mal den Grund. Warum ist Menschlichkeit oder Human Touch gerade jetzt wichtiger oder vielleicht einfach ein Differenzierungsfaktor?
Ja, ich glaube, es ist eben ein richtig cooler Differenzierungsfaktor, weil wir dadurch, dass gerade zum Beispiel in der Content-Erstellung und so weiter einfach schon sehr, sehr viel KI im Einsatz ist, beobachten wir auch so eine gewisse, ich sag mal, Vereinheitlichung. Also man so du und ich, man liest ja manchmal so einen Text, man denkt sich so, ja, okay, ist richtig schön mit KI geschrieben, diese sehr langen Gedankenstriche und so weiter und so fort. Also es ist halt so ein KI-Einheitsbrei, sag ich mal, in der Content-Production so ein Stück weit immer mehr zu finden. Und ich glaube, genau da, das gilt meiner Meinung nach nicht nur für den E-Commerce, das gilt auch für den Einzelhandel und so weiter, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wie viele Einzelhändler sind denn auch so richtig persönlich oder wo bekommt man auch so eine wirklich gute Beratung? Deswegen würde ich das gar nicht so ausschließlich auf den E-Commerce begrenzen, weil ich ja zum Beispiel auch ein großer Verfechter von Omnichannel bin. Und ich glaube, wenn das gut gemacht ist, sind da absolut großartige Möglichkeiten und auch sehr, sehr viele Assets für, ich sag mal, deutsche Retail-E-Commerce-Unternehmen, wie auch immer man das sagen möchte, wenn diese Kombination aus, wir haben ein Offline- und ein Online-Geschäft besteht, dann kann man da so coole Sachen machen mit Events im Laden oder ähnliches. Und man hört ja immer mehr von Studien, die Leute fühlen sich einsam und so weiter und so fort. Und nicht umsonst geht der Trend Richtung Social Media, Social Commerce, Live-Shopping, Community. Das hat ja alles mit Momente schaffen, Verbindung schaffen und so weiter zu tun. Deswegen kann so dieses ganze Thema Menschlichkeit wirklich zum Differenzierungsfaktor werden. In meinem Vortrag hatte ich ja so ein Beispiel auch genannt von Fartech, die beispielsweise mit echten Menschen und KI miteinander kombinieren. Also man hat ja im Prinzip so eine Art Shopping-Advisor, was im Prinzip ein Stylist oder eine Stylistin ist, die wiederum aber KI-gestützte Funktionen nutzen kann und Tools, um mich als Kundin eben besser zu beraten, damit ich in der Lage bin, hey, genau den richtigen Style für meine Haarfarbe oder ähnliches zu finden und das halt im Prinzip KI-gestützt, damit die beratende Person mich im Prinzip noch viel besser durch die ja doch sehr, sehr große Produktvielfalt führen kann. Und das zeigen ja auch viele Studien, dass so dieses, sag ich mal, der menschliche Faktor sich immer stärker zurückgewünscht wird. Und ich habe vor kurzem mit dem Marktforschungsunternehmen Apinio auch eine Studie durchgeführt zum Thema E-Commerce. Und dabei haben wir zum Beispiel auch rausgefunden, dass sich Kunden einfach ganz, ganz stark das wünschen, dass man eine persönliche Beratung hat, dass so dieser Creep-Faktor von der AI im Sinne von ich kenne dich besser als du dich selbst durchaus abschreckend ist. Aber wenn mir das jetzt, ich sag mal, der persönliche Berater oder der echte Berater sagt, aber basierend auf KI-Ergebnissen ist das eine ganz andere Shopping-Erfahrung, als wenn eine KI einen Score errechnet, dass mir zu 97% dieses Kleidungsstück passt, sag ich mal.
Grüße gehen raus an das Apinio-Team, die waren auch bei unserem Summit dabei. Dementsprechend freue ich mich, den Namen hier zu hören. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Kunden die menschliche Note jetzt immer mehr vermissen, weil KI uns nervt. Also wir merken das immer mal wieder. Ja, wenn es uns Arbeitszeit wegnimmt, dann finden wir es gut. Wenn wir mit KI selbst konfrontiert werden, wo wir eigentlich irgendeine Dienstleistung erwarten, finden wir es wahrscheinlich nicht ganz so cool. Es sei denn, ich hasse Menschen und habe keinen Bock, mit Menschen zu reden. Dann bin ich vielleicht der Typ, der lieber mit der KI spricht. Aber eigentlich merken wir diesen Weg zurück zum Socializing. Ein Grund, warum wir auch an den Offline-Events festhalten beim OMT, weil wir einfach merken, das ist was ganz anderes, als wenn wir das immer nur alles online machen. Wo liegt denn deiner Sicht die richtige Balance? Also jetzt nicht unbedingt nur was Socializing, naja. Also wie das jetzt zum Beispiel bei wenn ich so eine Multi-Channel-Geschichte habe oder mit einem Offline-Ladenlokal und E-Commerce Zusammenspiel, bin ich voll bei dir. Bleiben wir mal nur beim E-Commerce. Wo liegt denn aus deiner Sicht die richtige Balance zwischen Automatisierung und persönlicher Interaktion, wenn du es entscheiden könntest?
Wenn ich es entscheiden könnte, würde ich es immer Use-Case-orientiert machen. Und ich würde schon, zumindest mein Anspruch, dass jeder Prozess zumindest AI-fueled ist. Weil auch in Richtung Kunde gesprochen, AI einfach sehr, sehr viel helfen kann, die Erfahrung besser zu machen. Personalisierung wird ja auch immer mehr vorausgesetzt. Und das ist so ein Stück weit, glaube ich, das Paradoxum, dass viele Konsumenten jetzt auch bei unserer Befragung KI eher ablehnen würden. Also nur mal so ein Beispiel zu bringen. 61% der Kunden haben bereits gesagt, dass sie KI-Empfehlungen mehr vertrauen, also von einem LLM, als jetzt zum Beispiel Rezensionen. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen oder wurde gesagt von den Befragten, also von sogar 64%, also 2/3, dass ihnen echte Produktbilder sehr wichtig sind. Und ich wette mit dir, Mario, dass die meisten gar nicht mehr erkennen würden, was ist ein echtes Produktbild mit einem Model versus was ist KI generiert. Und trotzdem, das ist so dieses Paradoxum, in dem wir uns ein Stück weit bewegen, dass wir auf der einen Seite tolle Lösungen für den Kunden, die ihm dabei helfen, Personalisierung und so weiter in die Tat umzusetzen und gleichzeitig halt wirklich nicht diesen, ich habe das für den Creep-Faktor oder die Creepy-Grenze nicht zu überschneiden, sodass man als Konsument denkt, oh Gott, die spionieren mich aus oder ähnliches. Und das wird sich auch mit der Zeit ein Stück weit verschieben, diese Grenze. Und trotzdem würde ich immer sagen, Use-Case-basiert immer wieder entscheiden, wie können wir uns hier verbessern, wie können wir im Sinne des Kunden oder im Sinne der Effizienz hier KI einsetzen, um im Sinne meines Master-KPIs mich nach vorne zu bringen.
Wenn wir jetzt unser E-Commerce-Team neu ausrichten müssten, perfekter aufstellen dürfen, was auch immer, und davon ausgehen, dass Technologie immer mehr operativen Aufgaben übernehmen kann, welche Fähigkeiten würdest du jetzt versuchen, deinem Team beizubringen, weil es in Zukunft immer wichtiger wird?
Ich würde sagen, alles, was so ein Stück weit hilft, diesen menschlichen Unterschied zu machen. Du hattest das ja in deiner vorherigen Frage aufgeworfen. Also so, was sind diese Soft Factors und was ist so ein Stück weit der Human Touch, der uns erfolgreich macht? Also ein Stück weit ist das alles, was in die Richtung geht, kritisches Denken. Wie hinterfrage ich den Status quo? Wie kann ich im Zweifel aus einem Trend ableiten? Was bedeutet das für mich? Ich hatte ja bei einer deiner vorherigen Fragen auch so ein bisschen diesen Modus des Experimentierens beschrieben. Und dafür brauche ich natürlich so eine gewisse Neugier und gleichzeitig aber auch eine Resilienz, weil ich kann dir aus Erfahrung sagen, viele Hypothesen bestätigen sich auch eben nicht in der Praxis. Und es muss gar nicht heißen, dass die Hypothese schlecht ist, sondern das kann auch einfach bedeuten, okay, der Markt ist vielleicht noch nicht bereit. Wir müssen unsere Kunden noch viel, viel stärker mit auf die Reise nehmen oder. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Deswegen, ich würde es, glaube ich, so zusammenfassen in Dinge kritisch hinterfragen, neugierig und hungrig bleiben, und eine gewisse Resilienz. Und wenn das dann noch gepaart ist, wenn wir jetzt wirklich in so einem B2C-Umfeld denken mit ganz, ganz starken Community- und Storytelling-Fähigkeiten, hätten wir das perfekte Team.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Das perfekte Team haben wir jetzt zusammengestellt. Vielleicht mal insgesamt. Ich meine, perfekte Team ist ja immer so eine Sache. Ja? Ich höre jetzt auch raus, so eine perfekte Lösung oder die eine Lösung ist auch schwer zu finden. Lass uns doch mal zum Anfang gehen. Du hast ja in dem Titel drinstehen, was jetzt auf die E-Commerce-Agenda gehört. Was gehört denn deiner Meinung nach jetzt wirklich auf die E-Commerce-Agenda?
Also, was gehört auf die E-Commerce-Agenda, wenn ich nur, ich versuch's mal auf drei Sachen runterzubrechen. Also, das erste hatte ich auch schon gesagt, Daten. Ich brauche Transparenz. in dem, was ich tue, damit ich verstehe, wie kann ich mich meinem Kunden zuorientieren und so weiter und so fort. Was kommt denn gut an, was nicht? Das zweite wäre ein sauberer Tech-Stack. Der muss nicht perfekt sein, der wird nie perfekt sein. Es wird auch kein fertigen Tech-Stack mehr geben, sondern eigentlich so ein Status von, ich hinterfrage kontinuierlich, ob ich noch die richtigen Tools und Systeme im Einsatz habe oder ob ich etwas ergänzen, wegschmeißen oder neu machen muss oder ähnliches. Und als drittes Element würde ich sagen Kultur. Das ist, hatten wir ja bei deiner vorherigen Sprache schon drüber gesprochen, glaube ich, in unseren, ich sag mal, Breitengraden mit der größte Blocker, dass das ganze Thema kulturelle Verankerung von Fehlern, von diesem iterativen Arbeiten, das Experimentieren in ganz, ganz vielen Unternehmen, insbesondere auf Herstellerseite, nicht verankert sind. Die sind 120 Jahre komplett anders geprägt worden. Und diese DNA mit so einem Vibe-Shift zu verändern, das ist, glaube ich, ein absoluter Kraftakt. Das sind so die drei Dinge, die für mich auf die E-Commerce-Agenda gehören. Und ich glaube, was es auch so ein bisschen zusammenfasst, ist, dass die Realität ohnehin immer anders aussehen wird als der Plan, den ich mir für meine Agenda mache. Und genau deshalb helfen mir dann dieser Dreiklang, glaube ich, dabei, trotzdem immer einen Schritt weiter zu kommen, weil wenn die drei Dinge stimmen, dann passe ich mich ohnehin kontinuierlich an. Und es geht gar nicht darum, muss perfekt sein, da werden wir eh nie hinterkommen, sondern aufs Machen und ums Verändern.
Mhm. Machen, machen, machen. Sehe ich genauso. Ich habe noch eine Frage vielleicht zwei Fragen. Mal gucken. Also, ich beschäftige mich immer gern mit Trends. Und aktuell ist ja viel Bewegung überall drin. Wenn wir jetzt mal 3 bis 5 Jahre vorausschauen, kann auch 2 Jahre sein, ist total egal. Welche Trends werden in E-Commerce vielleicht neben der KI, vielleicht mit KI, kannst du dir aussuchen, besonders prägen? Und wie wird sich das Verhältnis zwischen Effizienz, KI, was haben wir noch gehabt? Omnichannel, Community und Human Touch verändern, deiner Meinung nach?
Ich versuche mal die Frage so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also was sind so die Trends, die ich am meisten oder am stärksten sehe und glaube, dass die am relevantesten werden? Also ich denke, Social Commerce und Live Shopping, immer, da lohnt immer der Blick nach China. Das sind Dinge. Social Commerce kommt jetzt so ein bisschen aus dem Quark in unseren Breiten gerade, aber Live-Shopping wird es, glaube ich, jetzt gerade in den nächsten Jahren noch weiter auf der Gerade des Interesses auf Konsumentenseite massiv nach vorne schaffen. Und was jetzt auch in den nächsten, ich sag mal, wahrscheinlich eher 3 bis 5 Jahren extremen Sprung nach vorne machen wird, ist dieses ganze Thema KI-Einkaufshelfer und autonomes Shoppen. Ich würde die Hypothese wagen, dass die nächsten 24 Monate noch so ein Stück weit so Berührungsängste auf Konsumentenseite vorherrschen. Also man muss sich so ein bisschen damit bekannt machen. Ich habe das ja vorhin die Creepy-Grenze genannt. Und die wird sich dann Stück für Stück verschieben. Und dann werden wir weiter reingehen in so dieses, ich überlasse gewisse Routine-Aufgaben oder gewisse Routine-Einkäufe meiner KI. Ich lasse mich stärker beraten. Ich bin auch bereit, die dafür relevanten Daten freizugeben und zu teilen. Dafür muss ich aber so ein Stück weit die Grenze noch verschieben und so ein bisschen auch die Vorbehalte runtergefahren werden. Und dann, glaube ich, sehen wir als Effekt daraus auch einen Aufstieg von so agentischem Shopping. Das ist ja gerade irgendwie noch so sehr theoretisch, sehr wenig anfassbar, sehr weit weg. Aber das sind dann so Dinge, da können mich dann Agenten wirklich mit autonomem Shoppen oder Ähnliches wirklich unterstützen. Dafür muss aber natürlich nicht nur der Konsument bereit sein, sondern auch die Unternehmen entsprechende Angebote zur Verfügung stellen. Wir haben das ja so ein bisschen bei Voice Shopping, finde ich, gesehen die letzten Jahre. Das hat sich ja nie durchgesetzt. Also immer dachte man so mit dem Amazon Echo und anderen Tools, mit Siri, was weiß ich, das wird jetzt der Durchbrecher. Und ich glaube, das war so ein Stück weit aus fehlender Market Education und gleichzeitig aber auch fehlendem Angebot, dass das nie so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt anders machen, auch, ich sag mal so, als Arbeitsauftrag an alle Unternehmen. So, wie können wir Konsumenten an die Hand nehmen, auch Ängste nehmen rund um Datenfreigaben und so weiter und so fort und wirklich über Mehrwerte und über Benefits die Kunden da mit auf die Reise nehmen, damit da nicht so ein Disconnect entsteht zwischen dem, was möglich ist und dem, was die Kunden aber auch wirklich bereit sind, mitzumachen und in Anspruch zu nehmen.
Wenn ich dir jetzt zum Ende wie bei einer Gerichtsverhandlung ein Plädoyer ermöglichen würde. Was wäre dein Plädoyer, das du jetzt an alle E-Commerce-Interessierten, Beauftragten, wie auch immer, geben würdest, damit sie hier rausgehen und wissen, was sie als nächstes machen müssen?
Ich würde dieses Plädoyer quasi als Überschrift geben, einfach mal machen, anfangen. Das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Also es gibt nichts Schlimmeres, als im Status quo zu verharren. Also wirklich das weiterhin zu tun, was wir jetzt machen, ist eigentlich die schlechteste denkbare Alternative. Denn dann wird der Abstand zu denen, die sich schnell entwickeln, zu den erfolgreichen Unternehmen, auch zu den, ich sag mal, neuen Playern, die in den Markt drücken, immer nur noch größer. Also Stillstand ist das Schlechteste, was man jetzt tun kann. Deswegen wäre mein absolutes Plädoyer, machen, ausprobieren, sich neue Rechte negotiaten, intern, Management, Unterstützung sichern, wo sie nötig ist, um auch mal unbequeme Experimente machen zu dürfen und so weiter und so fort. Für mich ist gerade die Zeit der Grundlagen, das wird in 12 Monaten viel, viel schwieriger sein, aufzuholen, da etwas auszuprobieren und so weiter und so fort. Deswegen unbedingt anfangen. Und wenn ich dieses Plädoyer erweitern dürfte um die Kundenseite, würde ich absolut unterstreichen, so dieses ganze Thema Lebenszyklus. Wir haben da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, also so Lifetime Value. Nicht nur in einmaligen Kundenakquisitionen denken, sondern wirklich sich überlegen, wie kann ich meine Kunden auch zu Multiplikatoren machen? Wie kann ich dafür CRM einsetzen und nutzen? Wie ist vielleicht auch, welche Möglichkeiten gibt es, eine Community zu bauen? Und dann aber auch, wenn wir über Lifetime Value sprechen, im Zweifel gilt das gleich auch für meine Produkte. Also sprechen wir über Re-Commerce, sprechen wir darüber, wie kann ich auch das Ende des Lebenszyklus irgendwie begleiten, um entweder ein sauberes Recycling sicherzustellen, was ja auch wiederum Kontaktpunkt mit meinem Kunden ist im Sinne des Retention Management. Und oder gibt es sogar die Möglichkeit, gebrauchte Produkte in irgendeiner Art und Weise anzubieten, um neue Kundengruppen zu erschließen? Das wäre so ein Stück weit mein zweiter Appell in Richtung Kunde gedacht, da wirklich in Richtung Lifetime, Lifecycle zu denken, sowohl was Kunden als auch was Produkte angeht.
Liebe Yara, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, lieber Mario.
Und danke für die Einblicke und danke auch für deinen Vortrag beim Summit. Der war sehr bereichernd. Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Yara habe ich eigentlich nur den Hinweis, dass, auch wenn jetzt hier viele E-Commercer zuhören, bestimmt sind auch ein paar Online-Marketer dabei, unsere Agenda ist online gegangen. Also Agenda für die Konferenz im September. Also Online-Marketing-Konferenz in Mainz. 34 Vorträge, 25.09. Agenda ist live, guckt rein. Den Link findet ihr in den Shownotes oder googelt einfach nach OMT 2026 in Mainz und ihr werdet die Seite finden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Circa 750 Gäste erwarten wir. Noch gibt es Tickets, aber wahrscheinlich nicht mehr lang. Letztes Jahr waren wir ausverkauft. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis dann, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.